Willkommen zum Podcast Lieben mit Miriam Pobitzer. Mein Name ist Christine Helfer und ich bin diejenige, die der Miriam die Fragen stellt. Miriam Pobitzer ist, also ich darf sie vorstellen, Psychologin und Sexualtherapeutin und Autorin mehrerer Bücher zu den Themen Lust, Liebe und die Gesellschaft. Und wir werden hier ein Gespräch dazu führen, beziehungsweise Miriam wird darüber sprechen, zu verschiedensten Themen eben, in denen es um die Liebe Lust geht und das Lieben und wie das in unserer Gesellschaft zwischen Frauen und Männern, Männern und Männern, Frauen und Frauen und so weiter abläuft. Miriam, danke dir, dass du da bist. Worüber werden wir heute sprechen?
Danke auch dir, Christina. Heute sprechen wir zum Thema Narzissmus in unserer Gesellschaft. Narzissmus ist ja so ein altes Thema. Der Narzisst, der sich im Spiegelbild sah und sich in sich selbst verliebte und dabei die Welt um sich herum vergaß, weil er sich selbst so als wunderschön empfand. Und Narzissmus ist auch eine alte, so eine landläufige Diagnose. Du bist ja narzisstisch, oder wird uns gesagt, so ein kleines Schimpfwort. Wie es auch damals, dass die Diagnose hysterisch gab. Die Hysterie gibt es ja nicht mehr als medizinische Diagnose. Und so haben wir mehrere Diagnosen, also so das Symptomhafte, das ein bisschen Kränkliche zwischen uns Menschen, haben wir uns anscheinend angewohnt, uns als Schimpfwörter an den Kopf zu werfen. Und der Narzissmus ist einer davon und darüber möchte ich heute gerne sprechen.
Ein spannendes Thema. Ist eigentlich jeder ein bisschen ein Narzisst, also in sich drinnen?
Genau, ich glaube, wir sind eine narzisstische Gesellschaft geworden, vor allem auch durch die Medien, zum Beispiel diese Selfies oder sich selbst darstellen, sich selbst schön und erfolgreich und auf dem Gipfel oder beim Sport oder in einem schönen Event oder einem schönen Lokal sich darstellen als total wunderbar, erfolgreich und so weiter. Da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen narzisstisch, aber ich möchte gerne auf die neurologische Seite von diesem Aspekt eingehen, nämlich wie kommt es dazu oder wie kam es dazu, dass wir so ein bisschen zu Narzissten erzogen wurden. Und ich glaube, es kommt daher, dass wir als Kinder ein bisschen das Urvertrauen verlernen. Und wir verlernen es deshalb, weil wir bestimmte Situationen nicht mehr selbst kontrollieren können und in vielen, vielen, vielen kleinen und größeren Situationen nicht ganz entspannen können. Wieso zum Beispiel darf ein Kind in der Sandkiste Sand spielen, aber nicht auf dem Parkettboden? Kann ein zweijähriges Kind das verstehen? Oder muss es da Regeln seiner Erziehungsberechtigten entsprechen, auch wenn es es selbst nicht versteht? Weil ein Kind hat noch nicht diesen abstrakten, rationellen Überbau, sodass es sagen kann, ja, der Parkettboden ist teuer und der Lack wird zerkratzt und deshalb ist es besser, ich spiele in der Sandkiste. Das kann ein kleines Kind nicht. Genauso, ob es jetzt bei Rot oder Grün über die Ampel gehen darf oder nicht. Und dann natürlich passieren ganz viele kleine Unstimmigkeiten in der Beziehung, je nachdem, wie jetzt der Erziehungsberechtigte drauf ist, dem Kind das erklärt, dem Kind das auch beibringt, können Verletzungen entstehen oder nicht. Je aufgebrachter, emotionaler, lauter, existenzieller der Erwachsene reagiert, desto schwieriger ist es für das Kind, weil das Kind lernt, Hilfe, das ist eine gefährliche Situation. Und wie oft waren wir als Kinder in gefährlichen Situationen, wo wir gelernt haben, das, was ich tue, wie ich tue, ist nicht gut. Ich bin kein guter Mensch. Ich bin böse. Meine Mutter, mein Vater, meine Tante, egal wer auch immer, die mögen mich nicht so, wie ich bin. Und das natürlich hat mit dem Selbstwert zu tun. Also wir lernen, dass wir nicht gut sind, so wie wir sind. Ohne dass wir uns rationell darüber retten können, weil wir eben verstehen, was die Erwachsenen wollen oder nicht wollen.
Also immer, es passieren in der Kinderseele oder eben als Kind passieren einem dauernd solche Erschütterungen, so kleine, nicht? Und jede Erschütterung macht dann etwas mit dem Selbst.
Ja, ganz genau. Und neurologisch kann das auch festgestellt werden, weil im Zentralhirn sind bestimmte Drüsen. Und diese Drüsen sind dafür da, dass unser Hormonsystem bestimmte Funktionen im Körper aufrechterhält, antreibt oder beruhigt. Zum Beispiel, wir kennen alle das Hormon Adrenalin. Adrenalin bedeutet Flucht, Gefahr, Kampf oder eben Erstarren. Und diese zentralen Drüsen im Gehirn melden dem Körper, bitte Adrenalin ausschütten, weil wir sind in einer gefährlichen Situation. Jetzt funktioniert unser Gehirn so, dass es sehr, sehr, sehr komplex ist. Die Gehirnrinde hat ja nur der Mensch in diesem sehr komplexen Aufbau. Und wir lernen als Kinder, die Reize unserer Umwelt zu interpretieren, sodass wir gut überleben können. Also wenn ich als kleines Kind lerne, Achtung, ganz, ganz oft Gefahr, dann lernt mein Hirn, dann speichert mein Gehirn, Achtung, entspannen, spielen, kreativ sein, laut sein, hat mit Gefahr zu tun. Das bedeutet, dass mein Gehirn lernt, ganz, ganz viele Reize der Umwelt als gefährlich zu interpretieren. Somit ist mein System ständig mit Adrenalin beschäftigt. Ich bin ständig praktisch unter Anspannung, ein bisschen unter Strom und meine Antennen sind ständig ausgefahren. Ich bin ständig bereit abzuchecken, bereit flüchten, angreifen. Was muss ich tun, damit es ja passt, damit ich ja passe, damit ich ein bisschen atmen kann, so sein kann, wie ich wirklich bin. Und das natürlich innerhalb von 3 Jahren hat eine bestimmte Prägung stattgefunden, das ist gespeichert. Wir können erst als Erwachsene uns damit beschäftigen und wie eine neue Sprache lernen und wie ein neues Instrument lernen, können wir diese Entspannung, dieses oh, ich bin gut so wie ich bin, alle 4 von mich strecken, natürlich spielt das auch in die Sexualität mit hinein, das kann ich erst als Erwachsener noch dazu lernen. Aber das, was als kleines Kind in unserer Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft so restriktiv ist, ich kann nur als Erwachsener dazulernen, um das einfach ein bisschen weniger spitz in meinem Leben zu haben.
Also um da eine Gegenkraft oder eine Gegenentwicklung einzuleiten, also dass das mich nicht so im Griff hat, also diese als Kind erfahrenen Erschütterungen und so weiter. Nicht?
Genau, dass diese ganzen Dramas, die ich als Kind gespeichert habe, nicht mehr so ganz traumatisch wirken und dass ich da ein Stückchen weit auch, neurologisch gesehen, ein Stückchen weit auch Heilung in meinem neurologischen System, in meinem auch Hormonsystem, und die Hormone tun ja nichts anderes, wie meinen Körper funktionieren lassen oder eben nicht funktionieren lassen. Auch diese ganzen psychosomatischen Erkrankungen, die kommen von, im Grunde kommen die auch von daher, weil ich einfach nicht in meinem entspannten Gleichgewicht bin, sondern ständig unter Anspannung und unter ganz vielen Kontrolldynamiken stehe und das ausgleichen muss.
Und wie kommt dann der Narzissmus ins Spiel?
Der Narzissmus ist dann, laut meinen Interpretationen und Zusammenhängen, eine Bewältigungsstrategie. Es gibt bei uns 2 ganz große typische Mechanismen, narzisstische Mechanismen, um damit umzugehen. Das heißt, ich kann das Außen kontrollieren, weil wenn ich das Außen kontrolliere, dann bin ich sicher. Ich nenne diese Art von Strategie sadistische Narzissten, weil diese Sadisten eben den anderen zu sagen haben, wie sie sein sollen, sein müssen, damit es ja passt. Das sind dann auch, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, das sind dann auch vielleicht Politiker oder Wirtschaftstreibende, gerne Chefpositionen einnehmende Menschen, die kontrollieren auf auch sehr charmante Art und Weise, sehr eloquente, sehr auch machohafte Art und Weise, auch sehr manipulative, subtile Art und Weise, ihr ganzes Umfeld, damit sie die Kontrolle haben und somit sich in Sicherheit wähnen können. Natürlich ist das immer Arbeit, das ist immer Anstrengung, das ist immer Anspannung. Der Gegenpol dazu, das sind die masochistischen Narzissten, nenne ich sie. Und die schauen, was muss ich tun, damit es für die anderen passt.
Aha, genau das Gegenteil. Also sozusagen, die verbiegen sich dann.
Genau, die passen sich an, so dass es für alle gut geht. Und wenn es dann für alle gut geht, dann können sie sich auch ein bisschen entspannen und dann geht es ihnen auch gut. Natürlich kann man das auch so in unserer Gesellschaft ein bisschen aufteilen zwischen Männerrollen und Frauenrollen. Aber das ist heute nicht mehr ganz so plakativ zu sehen. Aber ich gehe tendenziell davon aus, dass in einer Beziehung, in einer Partnerschaft auch ganz oft einer diesen bestimmenden Charakter übernimmt und der andere diesen Anpassungscharakter. Und nach außen hin können das auch sehr traumhafte Partnerschaften sein, weil diese nach außen sehr harmonisch wirken. Fakt ist, dass beide in ständiger Kontrolle, auch in einer ständigen Außenwahrnehmung sind und sich selbst ein Stück weit in den Hintergrund stellen, damit es eben funktioniert. Das heißt, der Bestimmer schaut, was kann ich bestimmen, und der Anpasser schaut, wie kann ich mich anpassen, damit es eben halbwegs angenehm ist. Und das ist bei uns schon so eingeschlichen, dass es eigentlich recht normal ist. Aber dass es da eine ganz andere Qualität von dem auch noch geben könnte, das haben wir ja schon als Kleinkinder verlernt. Ja. Einfach nur so sein, wie ich bin und alles ist gut. Und in der Sexualität, in der Liebe hat das mit meinem Körper zu tun. Weil natürlich, wenn ich nicht perfekt depiliert bin oder eine Intimrasur habe oder was, ein Sixpack und Körpergerüche und hin und her, dann kann ich mich nicht entspannen. Mhm. Aber ich kann mich da eben schon gar nicht mal mehr entspannen, weil ich im Kopf in meiner Kontrolle von mir und von meinem Körper bin, von meinen Reizen, von meiner Kommunikation, auch nonverbaler Art, damit ich eben stimme. Mhm.
Und das andere wäre dann, dass man auch in der Sexualität, also wenn der masochistische Charakter dann ins Spiel kommt, also nicht sich selber Genuss verschaffen kann, sondern halt dem anderen, oder?
Ganz genau. Das sind dann die, vielleicht dreht sich es in der Sexualität sogar ein bisschen um, weil ich würde den Männern jetzt unterstellen, dass sie sich dann als gute Liebhaber sehen, wenn die Frau gut befriedigt ist. Aber es ist eben immer diese Anspannung da. Warum kann ein Mann nicht einfach nur so sein, wie er ist, egal ob Frau jetzt einen mega vulkanartigen Orgasmus hat, ja oder nein, der natürlich beiden wieder einen großen Druck macht. Wieso kann ich einfach nicht nur so sein, wie ich bin und in diese totale Entspannung gehen, wenn ich als kleines Kind einfach nur in den Armen genommen wurde und alles ist gut. Mhm. Und so dieses Gefühl von ich bin gut außen und innen, so wie ich bin, ohne dass ich mich anstrenge. Das wäre, glaube ich, so ein Ziel, um diesen ganz gesellschaftlichen Narzissmus ein bisschen auch vielleicht wieder eine andere Farbe noch dazu zu geben.
Genau, aber dem entkommt man kaum, habe ich jetzt verstanden, in unserer westlichen Welt, weil du ja sagst, wir sind alle so geprägt. Also als Kinder sind wir alle von dieser restriktiven Art der Erziehung und unserer Gesellschaft beeinflusst. Die einen mehr, die einen weniger, schon klar. Und da kann man nur als Erwachsener dagegen steuern. Und was kann man da machen, also damit man dieses ich bin gut, so wie ich bin, immer mehr und besser erfährt?
Eine Übung wäre zum Beispiel das Atmen. Ganz viele sogenannte spirituelle Richtungen oder östliche Weisheiten haben ja das Atmen im Zentrum. Darauf möchte ich in einem anderen Podcast eingehen. Und eines, was ich ganz interessant finde, ist das Verstehen, warum ist das so? Das wäre zum Beispiel die Geschichte vom Sex. Das ist Podcast Nummer 1. Und ich werde so in jedem Podcast möchte ich so ein Thema herausfischen. Ziel ist natürlich immer, wie kann ich ganz entspannt, ganz, ganz angenehm lieben und mich öffnen mit allen Sinnen, sodass ich dieses ganz große Vibrieren in mir erleben kann und das auch teilen mit anderen Menschen.
Klingt wunderschön, muss es auch sein, ist es sicher.
Ist es sicher.
Genau. Miriam, ich weiß nicht, ob du noch weitere Informationen zu diesem Thema jetzt hast.
Ich möchte noch ein Thema anfügen und das wäre zum Beispiel eine mentale Übung, genau für diesen mentalen Stress, den wir haben. Eine Übung wäre zum Beispiel, wenn wir uns jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit niedersetzen, ein Büchlein haben mit leeren Seiten und unsere Gedanken aufschreiben. Das ist so etwas wie Putzen. Ob ich jetzt meine Wohnung putze, meine Küche, mein Schlafzimmer, mein Badezimmer oder eben mein Hirn, wenn ich mich niedersetze und Gedanken händisch aufschreibe, dann reduziere ich die Geschwindigkeit von meinem Gedankenstrom und erkenne, was an Automatismen in meinem Hirn ablaufen. Und das ist sehr, 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 sehr fruchtbringend. Es gibt Männer, die sagen, ich habe jetzt 30 Mal dasselbe geschrieben, jetzt geht es mir bald auf die Nerven. Und dann sage ich, das ist genau der Punkt. Wenn du erkennst, dass du 30 Mal dasselbe schreibst, dann hat dieser Gedanke, dann hat diese Gedankendynamik sehr, sehr, sehr viel Bedeutung von dir. Also noch und noch und noch schreiben, damit dein Unbewusstes merkst, dass du dich selbst ernst nimmst. Und dann erkennst du deine Geschichten, die dein Gehirn schon seit ewiger Zeit gespeichert hat. Und das ist dann interessant, weil wir ziehen praktisch mit unserer Sinneswahrnehmung immer ähnliche Reize an, die wir schon kennen, die wir praktisch als bekannt interpretieren können, weil wir uns da halbwegs sicher fühlen. Das ist dann auch die Geschichte, wenn Kinder mit einem Alkoholiker in der Familie aufwachsen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sie Alkoholiker wieder als Partner haben oder so. Mhm. Unser Gehirn sucht sich gewohnte Informationen, weil das einfach passt, wie ein Puzzleteil, das wieder passt. Das ist eine Übung. Frauen mögen diese Übung sehr, sehr gerne oder bei denen funktioniert es auch sehr gerne, weil wir da in einer sehr angenehmen Beziehung mit uns selbst eintreten. Wir nehmen uns Zeit für uns, wir hören uns ganz bewusst zu, wir verlangsamen unseren Gedankenfluss und wir erkennen, welche Konstrukte, welche kristallinen Dynamiken wir in unserem Hirn haben und können sie dann natürlich leichter ändern. Mhm. Das ist eine Übung.
Also wenn ich richtig verstehe, diese Übung besteht wirklich darin, das niederzuschreiben, was einem wirklich durch den Kopf geht. Nicht zu forcieren oder zu Gedanken zu formulieren oder aufzuschreiben, also quasi Tagebuch zu schreiben, sondern wirklich nur die Gedanken, die dir momentan so durch den Kopf gehen.
Genau, es geht überhaupt nicht ums Tagebuch, sondern es geht darum, was denke ich so den ganzen Tag über. Weil unsere Gedanken, wie unser Herzschlag, das ist ja etwas, was wir nicht anhalten können und auch nicht anhalten sollen. Aber wir produzieren praktisch ständig so etwas wie ganz, ganz dicke Zeitungen in unserem Kopf. Wir haben ständig so wie 1000 Theaterstücke, die parallel laufen. Wir argumentieren, wir assoziieren und das ist sehr mühsam.
Ja.
Und das läuft halbbewusst ab. Und wenn ich mir eben diesen halbbewussten Gedankenstrom bewusst werde, dann kann ich ihn auch anhalten oder verändern. Darum geht es. Also nur schreiben, was hat mich heute geärgert, was habe ich heute wunderschön gefunden. Einfach die Gedanken, die einfach da sind, niederschreiben, niederschreiben, niederschreiben. Am Anfang kann das sehr, sehr viel sein, aber mit der Zeit funktioniert das eben so, wie wenn ich einen alten Wein hernehme, einen sehr edlen alten Wein, und ich schüttle die Flasche und der Satz fliegt im Wein herum, der ist natürlich nicht trinkbar. Mhm. Und so etwas tun unsere Gedanken. Sie produzieren, reproduzieren, machen größer, machen kleiner, erfinden Neues dazu, gestalten aus, sind totale Dramaturgen, unsere Alleingelassenen. Oder wie wilde Pferde, die herumgaloppieren und den Boden zerstören. Es geht darum, diesen Wein wieder die Zeit zu geben, dem Satz die Zeit zu geben, dass er sich wieder setzen kann und der Wein dadurch wieder klarer wird. Oder die Pferde zu zähmen und sie dahin zu bringen, dass es schon einen Raum gibt, wo sie galoppieren und in voller Kraft sein können, aber dass es auch andere Räume gibt, wo sie auch ganz genüsslich und in aller Ruhe die schönen, wunderschönsten Blumen von der Wiese fressen können. Es geht ein bisschen um die Disziplin der eigenen Gedanken, darum geht es. Und dann in einem zweiten Schritt würde es darum gehen, wenn ich merke, ich habe sehr viele verletzende, traumatisierende Gedankengänge in mir selbst gespeichert, dass ich dann neue Bilder dazu erfinde, weil es für das Gehirn relativ egal ist, ob etwas real passiert oder fiktiv. Und ich kann dann in meiner Fiktion, also in meiner Vorstellung, in meiner Visualisierung, kann ich angenehme Situationen ganz aktiv produzieren. Das wäre dann eine zweite Übung, eine Übung für Fortgeschrittene, wenn ich so sagen kann. Aber darin geht es dann um entspannende, sichere, angenehme Situationen mir vorzustellen. Und in dieser Vision, in dieser Visualisierung trainiere ich mein Gehirn praktisch wie in einer neuen Sprache auf diese Art von Interpretation der Wirklichkeit. Und dann kann ich mir sicher sein, dass, wenn die Welt auch gleich geblieben ist, die mich umgibt, dass ich trotzdem meine Wahrnehmung dahin geschult habe, dass ich Schöneres und Angenehmeres als sicher und wertvoll wahrnehme. Das ist einfach neurologisches Gehirntraining. Kann mühsam sein, ist aber total fruchtbar.
Eben, es gibt da sicher noch andere Übungen, von denen wir später sprechen werden. Für jetzt würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Ich freue mich dann auf den nächsten Teil mit dir, Miriam Bobica. Danke.
Danke, Christine.